NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
13. Juni 1878. Der Beginn des Berliner Kongresses.
Für Benjamin Disraeli ist es der Höhepunkt seiner politischen Karriere. Als der 71-jährige Premierminister nach London zurückkehrt, wird er wie ein Held empfangen. Die Gefahr eines Krieges mit Russland ist gebannt und das Empire sogar noch ein Stück größer. Zypern ist nun britisch.
Wir haben Ihnen Frieden mitgebracht, aber einen Frieden, so hoffe ich, mit Ehre, der unserem Souverän Genüge leistet und dem Wohle des Landes dient.
Wir zeigen hier einen Moment der Geschichte, als Disraeli vom Berliner Kongress zurückkehrt.
Museumsleiter Nicholas Witherick führt durch Disraelis Landsitz bei London. Das Arbeitszimmer des britischen Premiers sieht aus, als komme er gleich zurück. Gehrock, Zylinder und Spazierstock auf den Sessel geworfen, die Aktentasche auf dem Schreibtischstuhl halb geöffnet.
Da sind die Karten des Osmanischen Reiches ausgerollt, mit den Gebietsänderungen, die gemacht wurden. Dort ein Bild einer Statue, die errichtet wurde zu Ehren Disraelis nach seiner Rückkehr vom Kongress. Und da ist ein fantastischer Fächer aus Rosenholz, auf dem alle Teilnehmer des Berliner Kongresses unterzeichnet haben und den man ihm überreicht hatte.
Auch Konferenzleiter Otto von Bismarck erhielt einen solchen Fächer. Das Foto des Reichskanzlers hängt gleich daneben, so wie die Bilder der anderen Kongressteilnehmer, sämtlich mit Autogramm und Datum. 13. Juli 1878, der Tag der Vertragsunterzeichnung, genau einen Monat nach Beginn des Kongresses.
Der Austausch von Autogrammen war eine verbreitete Art, seine Zuneigung auszudrücken im viktorianischen Zeitalter. Auf Konferenzen war es eine gute Möglichkeit, nachzuhalten, wer anwesend war.
Heute machen wir das nicht mehr. Ich habe zwar ein paar Fotos von Kollegen, aber keine große Sammlung.
Douglas Hurd, in den 90er Jahren britischer Außenminister und Biograf von Benjamin Disraeli. Der englische Premier und der deutsche Kanzler sind die beiden Hauptfiguren beim Berliner Kongress.
Man hat ihm in London nicht sonderlich getraut. Man wusste, dass er Kriege geführt hatte und ohne Zweifel auch weitere zu führen bereit war.
Umgekehrt war Bismarck auch kein großer Freund seines englischen Kollegen, sagt der Erfurter Historiker Gerd Fässer.
Also er hatte auch vorher keine besonders gute Meinung von Disraeli, kam aber während des Kongresses sehr gut mit ihm zurecht. Und sie haben beide auch deutlich während des Kongresses Sympathie und Respekt füreinander entwickelt.
Auf dem ganzen Balkan sehe ich für Deutschland kein Interesse, welches auch nur die gesunden Knochen eines einzigen pommerschen Musketiers wert wäre.
Also sprach Kanzler Bismarck vor dem Reichstag. Als einzige europäische Großmacht neben Frankreich erhebt Deutschland keinerlei Ansprüche auf dem Balkan. Nach der Gründung des Deutschen Reichs hält Bismarck den jungen Staat für saturiert, für gesättigt. Zuvor, als preußischer Regierungschef, hatte er ohne Zögern Territorialkriege geführt, wenn sie seinen Zwecken dienten.
Bismarck hat nach 1871 Friedenspolitik betrieben. Also er war der Meinung, Deutschland hätte alles erreicht, was es erreichen konnte. Und er hat auch ausdrücklich mehrfach sich gegen künftige Kriege, gegen Präventivkriege ausgesprochen.
Russland, Großbritannien, Österreich-Ungarn, die Türkei, sie alle verfolgen ihre politischen Interessen im Südosten Europas. Und das liegt vor allem an der Schwäche des Osmanischen Reiches.
Man sprach ja seit der Zeit um 1800 von der Türkei als dem kranken Mann am Bosporus. Also das war ein doch sehr rückständiger Staat mit starken inneren Spannungen. Und er ist eigentlich nur deshalb nicht zerfallen oder aufgeteilt worden, weil sich die Anwärter darauf nicht einigen konnten.
As soon as it became clear that the Turks were not going to be able to hold on to their Balkan Empire.
Als klar wurde, dass die Türken den Balkan nicht halten konnten, fingen alle anderen an zu fragen, wer bekommt dieses Stück, wer bekommt jenes Stück. Es spielte sich also alles ab vor dem Hintergrund dieses untergehenden türkischen Reiches und einer Reihe von Mächten, die Stücke herausrissen.
And a number of powers quite anxious to take bits out.
Das Gerangel um die saftigsten Stücke gipfelt 1877 im Vorstoß russischer Truppen durch das Balkangebirge bis vor Konstantinopel. Russland will seine Vorherrschaft sichern und einen Staat Großbulgarien gründen. Aber nicht nur das.
Es war ja das alte Ziel der russischen Zaren, die türkischen Meerengen in ihre Gewalt zu bringen, um freien Zugang zum Mittelmeer zu haben.
Das aber ruft Großbritannien auf den Plan. Benjamin Disraeli befehligt die britische Flotte ins Marmara Meer.
Seine Politik war die, sich offensiv gegen Russland zu stellen. Es gab viel Misstrauen gegen die Russen, was Disraeli noch anheizte. Er brachte unser Land an den Rand eines Krieges. Schließlich war das nicht nötig, aber er nahm das Risiko in Kauf.
Die Briten wollten auf keinen Fall dulden, dass die Russen sich in Konstantinopel festsetzten. Ihnen ging es letztlich um die Sicherheit der Seeverbindung nach Indien. Der Suezkanal war ja noch nicht gebaut, aber man plante ihn schon. Und sie wollten auf alle Fälle sich also im östlichen Mittelmeer nicht durch die Russen irgendwie bedrängen oder stören lassen.
Und auch Österreich-Ungarn strebt nach mehr Einfluss im Balkanspiel. Der dalmatische Küstenstreifen gehört bereits zum Kaiserreich. Im Hinterland liegt Bosnien, worauf es ein Auge geworfen hat. Einige Wochen lang sieht es danach aus, als könne über den Balkan ein Krieg der europäischen Großmächte ausbrechen. In dieser Situation ruft der deutsche Kanzler Bismarck zum Berliner Kongress. Er dient sich den europäischen Streithanseln als ehrlicher Makler an.
Die Vermittlung des Friedens denke ich mir nicht so, dass wir bei divergierenden Ansichten den Schiedsrichter spielen und sagen, so soll es sein und dahinter steht die Macht des Deutschen Reiches, sondern ich denke sie mir bescheidener, ja, mehr die eines ehrlichen Maklers, der das Geschäft wirklich zustande bringen will.
Aber ganz desinteressiert war Deutschland in Wirklichkeit nicht, denn seine Hauptsorge war, dass es zu einem Krieg kommen würde. Also zu einem Krieg zwischen Russland und Großbritannien, in den wahrscheinlich auch Österreich eingreifen würde. Er wollte auf jeden Fall verhindern, dass er sich zwischen Russland und Österreich entscheiden müsste.
Am 13. Juni 1878 rollen die Kutschen vor der Berliner Reichskanzlei vor, heute vor 135 Jahren. Zum Kongress ist die Crème de la Crème der europäischen Großmächte angereist. Einen vollen Monat lang werden sie beraten, in unzähligen Sitzungen, Hintergrund- und Kompromissgesprächen, internen Abstimmungen und Arbeitsessen.
Äußerlich war der Berliner Kongress eine sehr eindrucksvolle Veranstaltung. Es nahmen ja vier Regierungschefs teil. Und Bismarck konnte dort in der Rolle doch, ich will nicht sagen eines Schiedsrichters, aber doch eben des berühmten Maklers auftreten. Also es war eine Veranstaltung, die für Deutschland und für Bismarck selbst mit außerordentlichem Prestigegewinn verbunden war.
Während die Großmächte um Macht, Einfluss und Prestige verhandeln, sitzen die Vertreter der betroffenen Balkanvölker am Katzentisch oder sind gar nicht erst eingeladen. Es beginnt das große Feilschen. Ex-Außenminister Hurd.
Es hat durchaus was von Bazar. Aber es hat natürlich das ganze Umfeld, die Kostümierung, große Männer, große Titel. Das Bazarhafte existiert natürlich, aber es ist verziert mit diesen Dingen. Hier der Kanzler Deutschlands, da der britische Premierminister. Das Schachern wird markiert durch Pomp und Feierlichkeit.
In seiner Zeit als Außenminister hatte Douglas Hurd das zweifelhafte Vergnügen, an einer ganzen Reihe von Balkankonferenzen teilzunehmen. Damals, Anfang der 90er, ging es um die Beendung des Bosnienkrieges nach dem Zerfall Jugoslawiens.
In der Essenz hat sich nichts geändert. Es ist immer noch eine Frage von Territorien, das Ziehen von Strichen auf einer Landkarte und Garantien und Arrangements, dass der Vertrag nicht zusammenbricht und die Teilnehmer die Vereinbarungen einhalten, die sie getroffen haben.
Bei all dem verfolgt der ehrliche Makler Bismarck durchaus seine eigenen Absichten.
Eine politische Gesamtsituation, in welcher alle Mächte außer Frankreich unserer bedürfen und von Koalitionen gegen uns durch ihre Beziehungen zueinander nach Möglichkeit abgehalten werden.
Lautet das Kalkül des deutschen Kanzlers. So ermuntert er Österreich, Bosnien und die Herzegowina zu besetzen und am Rande der Konferenz Großbritannien dazu, in Ägypten einzumarschieren.
Wenn man sich die Dokumente anschaut, dann sieht man, dass das ziemlich offensichtlich war. Als Bismarck den Briten sagte, warum jagt ihr Frankreich nicht aus Ägypten? Dann war der Grund dafür, zu sorgen, dass die Beziehungen zwischen Frankreich und Großbritannien weiterhin schlecht blieben.
Konferenzleiter Bismarck beherrscht perfekt das gute alte Divide et Impera, teile und herrsche. Und er weiß, was er sich bei wem leisten kann. Die türkische Delegation empfängt er schon mal in voller Uniform und mit Pickelhaube. So klagt der Leiter der Gesandtschaft.
Fürst Bismarck ließ keine Gelegenheit aus, um klarzustellen, dass die orientalische Frage Europa nicht interessiere. Bis auf den Effekt, den es vielleicht auf die Beziehungen zwischen den Großmächten habe. Nur aufgrund dessen lasse sich der Fürst dazu herab, sich für uns zu interessieren.
Bismarck kann aber auch ganz anders. Mit Benjamin Disraeli pflegt er einen deutlich freundlicheren Ton, obwohl die deutsch-britischen Beziehungen eigentlich nicht gerade herzlich sind.
Sie hatten sich vorher nicht getroffen und sie kamen sehr gut aus miteinander. Bismarck machte den berühmten Kommentar, der alte Jude, das ist der Mann. Das war die Sorte Bemerkung, die Disraeli liebte, denn das bedeutete die Anerkennung seines Ranges.
Die große Sympathie zwischen dem deutschen Kanzler und dem britischen Premier bleibt auch der Öffentlichkeit nicht verborgen. Die Illustrated London News schwärmt von Disraeli und Bismarck als Dizzy und Busy.
Natürlich beeinflusst das die Politik. Wenn Menschen sich treffen, um über ernste Dinge zu sprechen, über Verträge, dann werden die persönlichen Beziehungen zwischen Monsieur X und Mr. Y wichtig. Da argumentiert man Stunde um Stunde, macht Vorschläge, und man prüft, was das Gegenüber sagt, auf die eigenen Vorstellungen hin. Und da spielen die eigenen Instinkte eine wichtige Rolle.
Russland kapituliert und akzeptiert den britischen Plan für die europäischen Grenzen des türkischen Reiches,
telegrafiert Premier Disraeli an die Queen. Die Russen hingegen sind gar nicht erfreut über das Ergebnis. Sie müssen sich zurückziehen, bis auf einige Gebiete am Schwarzen Meer.
In Bezug auf Bulgarien kamen sie überhaupt nicht durch. Der große bulgarische Staat kam nicht zustande. Es blieb ein nördlicher Teil Bulgariens, also als selbstständiger Staat. Und der südliche Teil des heutigen Bulgarien blieb in der Türkei, wenn auch mit einer Autonomie ausgestattet.
Landgewinn für Briten und Österreicher, Prestigegewinn für Deutschland, die Russen unzufrieden, die Türkei weiter schwach. Ein Krieg ist verhindert. Bismarck verkündet zum Abschluss des Kongresses:
Meine Herren, im Augenblick, wo wir uns trennen, scheue ich mich nicht zu behaupten, dass der Kongress sich um Europa wohl verdient gemacht hat.
Schöne Worte. Doch der Balkan bleibt, was er immer schon war, das Pulverfass Europas. Historiker Gerd Fässer.
Die Lage auf dem Balkan blieb instabil und Bismarck wollte sie auch instabil halten. Er hat ja dieses berüchtigte Wort geprägt, man müsse das orientalische Geschwür, womit er auch den Balkan meinte, offen halten. Das heißt, er wollte auch gewisse Spannungen zwischen den Großmächten aufrechterhalten, vielleicht sogar ein bisschen schüren, damit die sich nicht gegen Deutschland verständigen würden.
Kurzfristig geht sein Kalkül auf. Doch es ist nur eine Frage der Zeit, wann wieder jemand an der Lunte zündelt.
Am Ende hat es nicht funktioniert. 1914 explodiert es. Und dieser Krieg entzündete sich ebenfalls am Balkan. Mal war es ruhiger, mal flackerte es auf. Und jedem war klar, dass dies ein großes, ungelöstes Problem war. Aber es gab nicht den Willen oder die Staatskunst, die Wurzeln anzugehen. Das haben sie uns vererbt, den Versuch, es zu lösen.
Heißt das, dass der ganze Berliner Kongress umsonst war? Das sei die Krux bei solchen Konferenzen, sagt der ehemalige britische Außenminister. Im Grunde wisse jeder Teilnehmer, dass all die Verhandlungen nicht an die Wurzel der Probleme reichten. Letztlich kaufe man immer nur ein wenig Zeit.
Es ist fast tragisch, aber es ist besser, 20 Jahre Frieden zu haben als 20 Jahre Krieg. Es ist tragisch, insofern Menschen sich wegen Land bekriegen. Und solange es unterschwellige Konflikte gibt in ihren Beziehungen, bleiben die Lösungen unbefriedigend. Sie sind aber besser als die Alternative, besser als eine Serie von Kriegen. Das hätte Bismarck auch gesagt.
They're better than the alternative. They're better than a series of wars. And that's what Bismarck would have said.
Im Zeitzeichen erinnerte Martin Herzog an den Berliner Kongress, der am 13. Juni 1878 begann. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.